Kaffee. Noch ein Kaffee, bitte.
Maisum Kaffee. Noch ein Kaffee.
Noch eine Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Noch ein Kaffee. Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit, außerdem im Podcast auf maisumcafé.de.vu. Maisum Café. Noch ein Kaffee.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa bilíngue em português e alemão, na 102.3 MHz, inteiro pelo live stream www.rdl.de e no podcast maisumcafé.de.vu.
Bem-vindo e bem-vinda agora à nossa nova edição de Mais de um Café, no nosso podcast bilíngue. A gente hoje tem dois convidados, um convidado e uma convidada, e nossas duas parceiras lá no Rio de Janeiro. O Nils até agora não apareceu, mas vamos tentar de fazer o programa, acho que é a primeira vez sim, o Nils. Eu sou o Fabian, estou aqui na Rádio Dreieckland em Freiburg, vou fazer a interpretação hoje. E o tema vai ser as Olimpíadas no Rio de Janeiro, que estão por acontecer no próximo mês, em agosto. E sim, vou passar agora para introduzir cada um de nossos participantes. Herzlich willkommen hier bei Mais um Café, dem Podcast von Radio Dreieckland, produziert mit Pulsar Brasil und der Kooperation Brasilien auch. Ich bin der Fabian, bin hier in Freiburg. Wir sind heute zum ersten Mal, glaube ich, ohne Nils am Start. Ich werde versuchen, heute die Übersetzung, die Interpretation zu übernehmen. Und haben heute zwei Gäste, einen den Rafuko aus, der gerade in Kroatien ist, und Mariana aus Brasilien. Und das Thema wird heute die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro sein, die im nächsten August, im nächsten Monat stattfinden werden. Bom, Jackie e Luisa, vocês se introduzem e introduzem talvez nossos convidados.
Bom, olá a todos e todas. Sou a Jaqueline, estou falando diretamente aqui do Rio de Janeiro e gostaria de dar uma boa tarde a todos.
Also, das ist Jackie, die sich gerade vorgestellt hat. Sie ist direkt aus Rio verbunden und wünscht allen einen schönen guten Tag.
Boa tarde, sou Luisa e também estou aqui no Rio de Janeiro.
Luisa también, also stellt sich auch vor hier im Programm, sitzt auch in Rio, ist auch direkt verbunden von dem Ort, wo auch die Olympischen Spiele stattfinden werden.
Oi, Rafael, pode se apresentar, por favor.
Boa tarde, eu sou Rafael Rafuko, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu estou em Berlim agora. Also, ich bin Rafael Rafuko und ich bin aus Rio de Janeiro, aber jetzt bin ich gerade in Berlin.
Oi, gente, meu nome é Mariana, eu sou do Comitê Popular da Copa e Olimpíadas do Rio de Janeiro, estou aqui no Rio de Janeiro.
Genau, dann hat sich noch Mariana am Ende vorgestellt vom Comitê Popular in Rio de Janeiro, dem Basiskomitee, und sie ist natürlich auch in Rio und von dort verbunden.
Eu acho que para a gente começar, né, essa conversa e tendo mais a ideia de panorama do que está acontecendo aqui no Rio, para quem é de fora, embora a gente esteja tendo uma cobertura internacional bem grande, acho que eu gostaria de pedir para a Mariana para falar um pouco sobre esse contexto de violações em que a Olimpíada está inserida, para que as pessoas possam ter uma noção melhor do que está acontecendo aqui no Brasil.
Also Jackie bittet jetzt Mariana erstmal für den Anfang des Programms ein Panorama zu geben, was denn in Brasilien bzw. in Rio de Janeiro los ist gerade an Menschenrechtsverletzungen für dieses sportliche Großereignis, wo die internationale Aufmerksamkeit natürlich auch groß sein wird. Von dem her erstmal eine kurze Einführung zu der Menschenrechtssituation von Mariana.
Eu acho que para quem está de fora, talvez as coisas estejam pouco confusas, como estão para a gente também. porque agora a gente está numa conjuntura política muito frágil, né? E as coisas estão se misturando. Quer traduzir?
Pode ser. Also für jemand, der das jetzt von außen betrachtet, die Situation ist in Brasilien sehr konfus. Also die politische Instabilität trägt natürlich nicht dazu bei, ein klareres Bild irgendwie zu vermitteln von der aktuellen Situation in Brasilien.
Mas a verdade é que a calamidade pública que veio pelo decreto do governo estadual, na verdade, acaba coroando o que vem acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Porque a gente entende que essa calamidade não é simplesmente uma questão fiscal, mas ela acaba sendo o ápice desse modelo de cidade que a gente está implantando hoje.
Also das Dekret von der Bundesregierung, das jetzt gerade veröffentlicht wurde, das ist ein gutes Abbild von der Situation in Rio de Janeiro. Da geht es, glaube ich, um die finanziellen Hilfen für den Bundesstaat Rio de Janeiro, der praktisch Zahlungsunfähigkeit deklariert hat. Und das ist ein gutes Bild für den Zustand, in dem sich Rio de Janeiro gerade befindet. Also eher ein paralysierter Zustand.
Então, assim, em poucas palavras, o que eu posso dizer é o que a gente tem visto nos últimos anos, desde que o Rio foi eleito cidade-sede da Olimpíada, é um número muito grande de remoção. A própria prefeitura... 59 famílias removidas, mais de 77 mil pessoas. Essas remoções acontecem todas em áreas que são interesse do mercado imobiliário, né? A gente tem uma redução do provimento dos serviços públicos no Rio de Janeiro, então saúde e educação estão sendo deixados para trás, enquanto isso os recursos do Rio de Janeiro eles vêm sendo investidos junto com o ente privado, com parcerias público-privadas. E também junto com isso, a gente vem vendo uma militarização muito grande da cidade, principalmente em áreas de favela, que vem gerando muita violência.
Also seit der erfolgreichen Bewerbung von Rio de Janeiro für die Olympischen Sommerspiele 2016 hat sich die Vertreibung in Rio de Janeiro sehr erhöht. Ich habe die Zahlen jetzt leider nicht mehr mitbekommen wegen Verbindungsproblemen, aber es wurden zahlreiche Familien vertrieben und natürlich immer in Gebieten, die interessant sind für Immobilieninvestitionen. Und die öffentlichen Dienstleistungen in Rio de Janeiro werden zurückgefahren, also sowohl was Bildung und auch Gesundheitsvorsorge betrifft, sind die öffentlichen Dienstleistungen in einem sehr schlechten Zustand. Die wenigen Gelder, die investiert werden, werden in Public-Private Partnerships investiert, also in private und öffentliche Kooperationen, wo auch natürlich immer wieder viel von den Privaten verdient wird an diesen Deals. Und nicht zuletzt ist es eine starke Militarisierung, insbesondere der Favelas, zu beobachten in Rio de Janeiro.
Só para terminar, eu diria que assim, sobre a cortina de fumaça da Olimpíada, na verdade o que a gente está vendo é que a gente está mudando o padrão da nossa cidade para uma cidade mais segregada e mais desigual. Esse vai ser o nosso legado olímpico.
Also sie sagt nochmal, um abzuschließen, das Erbe, das die Olympischen Spiele hinterlassen werden, wird eine Stadt sein, die weiter auseinanderdriftet, die mehr segregiert ist und wo mehr Trennung innerhalb der Stadt existiert durch diese Veränderungen im Zuge der Olympischen Spiele.
Moça, eu tô aqui no Rio de Janeiro, né, e desde 2011... Como jornalista também, eu tenho acompanhado o que vem acontecendo, esse processo todo que vem acontecendo com a cidade, principalmente desde 2011, né, quando a Olimpíada foi anunciada para acontecer na zona portuária da cidade. Então, as intervenções se iniciaram lá, né, e ainda continuam, mas não com a mesma intensidade. E você vê a mudança drástica, o processo de gentrificação que vem acontecendo, e eu acho, eu acredito, assim, que nós registramos, inclusive também com a Copa, né, que também foi um dos motivos para as fortes intervenções urbanas, é um forte número de pessoas removidas. Quer traduzir?
Ja, also seit 2011 findet diese Umstrukturierung der Stadt eigentlich schon statt, insbesondere der Hafenzone, wo es sehr tiefgreifende Veränderungen gab und wo sie auch noch nicht ganz abgeschlossen sind mit einer neuen Hafenanlage für Luxusschiffe und dem neuen Museum, das Museum des Morgens sozusagen, der Zukunft, das dort gebaut wurde. Die Gentrifizierungsprozesse sind im Gange und wurden natürlich auch durch die Copa 2014 verstärkt, durch die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer. Und genau, da bis dahin.
Mhm. E eu acho que, uma comunidade emblemática, né, é a Vila Autódromo, que fica próximo ao atual Parque Olímpico e que desde há 5 anos, né, começou a sofrer as intervenções, mas se tornou também um símbolo de resistência, né? Eu acho que é importante a gente falar da resistência também. E recentemente eu estive lá, depois de 4 anos, e as mudanças foram drásticas, né? Muitas casas foram derrubadas, era uma comunidade, eu não lembro muito bem o número de famílias, talvez a Mariana saiba dizer melhor, mas agora remanesceram apenas 20 famílias.
Ja, also Luisa spricht den Fall von der Villa Autódromo an. Das ist eine Gemeinde, die in dem Westteil von Rio de Janeiro sich befindet, in der Nähe von dem Olympischen Park, der dort am Entstehen ist. Und sie war dort zuletzt vor 4 Jahren und jetzt vor kurzem eben wieder und sagt, die Veränderungen, die in der Gemeinde stattgefunden haben, sind sehr drastisch. Also sehr viele Häuser sind abgerissen worden und es sind nur noch 20 Familien übrig geblieben. Sie ist sich nicht ganz sicher, wie viele Familien es am Anfang waren, aber vielleicht kann Mariana dort mit Zahlen weiterhelfen.
E as condições estão longe de ser das melhores, mas essas famílias resistiram e estão tendo suas casas construídas, né? Depois de serem destruídas, agora vão ter casas padronizadas, reconstruídas. E, bom, eu estou falando da Vila Autódromo para falar um pouco da resistência, né? E aproveitando, pedindo para os nossos convidados se eles gostariam de comentar um pouco a respeito disso, né? Como se dá esse processo de resistência e como se dá o diálogo com o poder público no caso de pessoas que querem remanescer no local onde elas vivem por anos, décadas, enfim.
Genau, also um jetzt nicht nur immer von den Vertreibungen und den total negativen Effekten zu sprechen, wollen wir auch den Widerstand, den in wenigen Fällen auch erfolgreichen Widerstand hervorheben, sprechen deswegen auch die Villa Autódromo an. Dort sind eben viele Häuser abgerissen worden, auch die Häuser von den 20 Familien, die praktisch verblieben sind, aber die bekommen neue Häuser auch in dieser Villa Autódromo, also sie müssen nicht wegziehen wie die vielen anderen. Und das ist eben ein Erfolg eines jahrelangen Kampfes. Und jetzt will sie eben wissen, im Kommentar von unseren beiden Gästen hören, wie stellt sich dieser Widerstand, dieser Kampf, dieser Widerstand eben dar? Wie ist auch der Dialog mit den öffentlichen Stellen? Was gibt es dort für Geschichten zu berichten?
Posso falar?
Claro.
Eu acho que dos maiores problemas no Rio hoje, além do poder público, de como ele trata essas questões, é como a mídia trata essas questões. E é muito claro que os governos trabalham junto com as mídias contra essas pautas, que são a pauta das pessoas poderem ficar onde elas moram, né? A questão das casas que são removidas. Acho que a mídia é algo que a gente tem que atentar muito, no Brasil como um todo, mas em especial no Rio de Janeiro, que é a cidade-sede da Globo, do Grupo Globo, que é quem tem o poder de maior poder de comunicação no Brasil. Also ich glaube, es geht nicht nur die Regierung, es geht auch die Medien in Brasilien, also besonders in Rio de Janeiro, weil Globo, diese große Kommunikationsgruppe, die sind auf Rio basiert und also wie sie berichten, diese Geschichte von Leuten, dessen Häuser zerrissen wurden, also das ist ganz klar eine Unterstützung für die Olympiaden und nicht so, es gibt keinen sozialen Blick über diese Situation.
Oh. Não, é interessante falar sobre a mídia, porque no caso da Vila Autódromo, eu acredito mesmo que foi uma questão de mobilização social que teve um alcance que ultrapassou o que essas mídias comerciais estavam divulgando, né? Exatamente. Houve uma mobilização, inclusive até, o paradoxo, inclusive globais, se incorporaram, né, a campanha pela permanência da Vila Autódromo. Isso agora bem no final, né, inclusive. É.
Also gerade das Beispiel der Villa Autodromo ist da sehr interessant in diesem Fall, wenn wir die Medien betrachten, weil dort ist es einer der wenigen Fälle, wo eine große Mobilisierung erfolgreich war und wo dieses Anliegen auch international kommuniziert werden konnte und auch eben in weltweiter Presse rezipiert wurde und wo auch sehr viel Druck international ausgeübt werden konnte.
Pode ir, Mariana.
Não, que eu imagino que também tenha outros assuntos para falar além da Vila Autódromo, mas se quiser eu posso falar um pouquinho.
Vamos lá, pode falar.
Não, que eu acho que a Vila Autódromo ela também ela tem algumas peculiaridades que fizeram da Vila Autódromo o caso de resistência de remoção no Rio de Janeiro. Para começar, que a Vila Autódromo tinha o título, né, de concessão real de uso, concedido pelo Estado ainda na época do Brizola. Então, isso dava mais segurança jurídica para os moradores da Vila Autódromo. Então, na contrapartida, também tornou mais difícil a vida da prefeitura na hora de remover. E uma outra coisa também que é super importante é que a Vila Autódromo ela conseguiu se manter como um território livre de tráfico e de milícia, que sempre também atuaram junto com o poder público de forma a impedir certos processos de resistência, como a gente viu, por exemplo, em Vila União de Curicica, como a gente viu na Providência, como a gente viu em tantas outras comunidades. Então, essas duas características acabaram fazendo da Vila Autódromo também um símbolo de resistência, mas não significa que a resistência em outras comunidades não tenha sido tão forte quanto na Vila Autódromo, mas essas condições permitiram que a Vila Autódromo também pudesse se manter até hoje.
Mariana führt aus, dass die Situation der Vila Autódromo eine auch sehr spezielle Situation ist. Also ein Punkt ist dabei zum Beispiel, sie hatten einen offiziellen Titel für das Land, der ihnen noch auch ganz andere Rechte, eine rechtliche Sicherheit gegeben hat und das Leben der Präfektur natürlich viel schwerer gemacht hat, sie dort zu vertreiben. Viele andere informelle Siedlungen oder Favelas haben eben nicht diese offiziellen Titel und von dem her haben sie da auch weniger Chancen, sich jetzt juristisch gegen eine solche Räumung zu wehren. Zweite Besonderheit von der Vila Autódromo ist, dass sie es geschafft haben, diese Gemeinschaft frei von Drogen und Milizen zu halten. Denn sowohl die Drogenbanden als auch die Milizen arbeiten in vielen anderen Stadtteilen mit den Behörden zusammen, um solche Räumungen dann auch irgendwie durchzusetzen und da eben auch alles in einer graulichen Zone abzulaufen zu lassen. Und genau das macht die Geschichte der Vila Autódromo sehr speziell, aber eben in anderen Bereichen von Rio de Janeiro und anderen Favelas ist das nicht so erfolgreich verlaufen. Dort hat sich auch die informelle Kräfte der Milizen und so mit in den Konflikt eingewischt, zum Beispiel in Morro da Providência.
Isso só ainda com relação à Vila Autódromo, mas que acho que vale a gente pontuar também, é justamente a questão da resistência perpassando pela figura da mulher. Né? Um dos maiores símbolos de resistência da Vila Autódromo é uma moradora que se chama Dona Penha, que simbolicamente teve a sua casa demolida pela prefeitura no dia 8 de março, né, Dia Internacional da Mulher. E toda a luta, toda a resistência ao longo de todo esse processo, né, de desgaste emocional, psicológico altíssimo, foi, de certa forma, reconhecido, né, que ela faz parte de uma das 20 famílias que conseguiu permanecer na comunidade. Inclusive, na semana passada, ela recebeu a medalha Pedro Ernesto, que é dos símbolos assim, né, que se dão para as pessoas de destaque, de luta, aqui dentro do Rio de Janeiro. É uma espécie de homenagem da cidade do Rio de Janeiro para ela, né? Uma coisa meio contraditória também, mas que foi um reconhecimento por todo esse processo de resistência e luta.
Also eine der emblematischen Figuren dieses Widerstands ist Dona Penha, eine Frau, die, deren Haus am Weltfrauentag am 8. März zerstört wurde. Und sie steht eigentlich sehr bildhaft auch für diesen Widerstand und ist auch Teil dieser 20 Personen, die in der Villa Otodomo bleiben dürfen und für die neue Gebäude errichtet werden. Sie hat auch vor kurzem diese Medaille Pedro Ernesto erhalten, also eine Anerkennung für eine Kämpferin, für ihren Widerstand, den sie geleistet hat. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, ist, glaube ich, ihr Haus auch zerstört worden, während sie auf einen Termin bei der Präfektur für irgendeine Verhandlung gewartet hat. Und sie war auch neulich, also vor kurzem hier in Genf bei den Vereinten Nationen und hat dort an einem Panel zu Großsportevents und Menschenrechten teilgenommen. Also wird auch international sehr rumgereist. Ihr Haus und die Zerstörung ihres Hauses ist auch unser Postkartenmotiv für unser Olympia-Blog und für unsere Olympia-Kampagne von der Kooperation Brasilien. Eu acho também para añadir, eu acho o dia quando ela, quando foi demolida a casa de Dona Penha, ela estava na prefeitura esperando uma negociação com as autoridades e ela também estava faz pouco tempo aqui em Genebra, nas Nações Unidas, falando em um panel de eventos de esporte mundiais e direitos humanos. Então ela é reconhecida internacionalmente e ela também, ou a casa dela, a demolição da casa dela é o motivo de nosso... de nosso blog, nossa campanha sobre a vigilância um pouco das Olimpíadas e das violações aos direitos humanos que a Cooperação Brasil está fazendo aqui na Alemanha. Então, uma pessoa bem emblemática mesmo.
Acho que a gente podia falar também sobre um assunto que acabou sendo bem polêmico aqui no Brasil. Não sei se o Rafael acompanhou também, estando em Berlim, né? Mas viralizou na rede, que foi a publicação por parte da Agência Brasil de Inteligência de uma foto falando a respeito da prevenção ao terrorismo. Então, para os brasileiros ficarem alertas, né, quando identificarem pessoas suspeitas, que são pessoas que utilizam roupas, mochilas e bolsas destoantes da circunstância e do clima e apresentam um comportamento de intenso nervosismo. Então, a ABIN divulga isso. Eu queria saber um pouco, por parte do Rafael e também da Mariana, o que que isso traz, o que que isso reforça dentro desse contexto da repressão aos protestos que possam vir a acontecer durante os Jogos Olímpicos.
Also, sie möchte eine Debatte ansprechen, die jetzt gerade in Brasilien losgetreten wurde. Mal schauen, ob Rafael auch die verfolgt hat. Die Agência Brasil hat eine was veröffentlicht von den Sicherheitsbehörden, das zur Terrorismusprävention gedacht war. Und da werden die Behörden rufen im Prinzip die Bevölkerung in Rio de Janeiro auf, aufmerksam zu sein und Leute, die einen großen Rucksack oder Kleidung tragen, die nicht dem Klima entsprechend seien und irgendwie sich nervös verhalten, irgendwie zu melden sozusagen, also so im Sinne von der alleingelassene Koffer muss sofort gemeldet werden, da könnte ein Terrorist sein. Was bedeuten diese Richtlinien oder diese Kampagne, diese Aussagen der Sicherheitsbehörden im Zuge dieser Repressionswelle, die in Brasilien jetzt auch wieder zu erwarten ist während den Olympischen Spielen?
A descrição que a Agência Brasileira de Inteligência deu de um terrorista é exatamente a descrição de um manifestante, de uma pessoa que estaria num protesto popular contra as Olimpíadas. Já não é novidade que o Estado brasileiro vai tratar as manifestações como atos de terrorismo. Tem a lei antiterrorismo que classifica protestos populares como atos de terrorismo. Então, eu acho que está muito claro que a intenção do Estado brasileiro é garantir uma Olimpíada sem protestos e nem que para isso tenha que criar essas leis absurdas, como é a lei antiterrorismo e como é também a lei que vai permitir que crimes de policiais militares sejam julgados por militares, crimes de homicídio doloso. Enfim, eu acho que está muito claro que a prioridade dos jogos não é a democracia, é o comércio, é o evento, mais do que qualquer outra coisa. Also, die brasilianische Geheimdienst hat so auf Facebook gepostet, wie ein Terrorist aussieht. Und es sieht genauso aus, als wäre eine normale Person, die auf einer Demonstration ist. Und das zeigt, wie die Stadt die Demonstrationen behandeln wird als Terror, als Terrorismus. Und ich glaube, für die Olympiaden, es ist wichtiger, dass die Olympiaden stattfinden und alle die kommerzielle Transaktionen stattfinden, als die Demokratie oder naja, die Demonstrationen, die populären Bewegungen.
Eu acho que o Rafuco já falou muito bem, eu só queria apontar talvez dois pontos assim, nesse tema. Um é que a lei antiterrorismo, aprovada pela Dilma ainda, antes dela ser afastada, ela já mostra a interferência do COI dentro do aparato legal brasileiro, né? Como que essas organizações COI e FIFA, elas têm um poder sobre os países em que os jogos vão acontecer, que também é uma crítica a essas próprias organizações, não apenas aos jogos no Rio de Janeiro. A gente já tinha um código penal que poderia enquadrar atos terroristas, mas a lei antiterrorismo vem muito ambígua e aberta à interpretação de um judiciário que é muito conservador. E um outro ponto que eu queria chamar a atenção é que a mídia vem reforçando a questão do terrorismo para poder justificar a ocupação do exército. E a verdade é que a gente está numa conjuntura política bastante preocupante, assim, e me assusta um pouco a ocupação do exército na cidade do Rio de Janeiro no momento em que o impeachment da Dilma vai ser votado justamente nessas instâncias.
Mariana will noch zwei Punkte hier anführen. Zum einen dieses Antiterroristengesetz, das noch von der Dilma verabschiedet wurde, das räumt den beiden oder dem Organisationskomitee der Olympiade, dem COI, Comité Olímpico Internacional, imagino, und der FIFA große Macht über das Land ein und gibt dem viele Spielräume auch. Das ist eine Kritik, die jetzt nicht nur auf die Olympischen Spiele in Brasilien zutrifft, sondern an diese Institutionen direkt geht, dass die sowas fordern von den Ausrichtern der Olympischen Spiele. Und dann weist ja auch nochmal darauf hin, dass das Strafgesetz bereits Strafen wie Terrorismus völlig unter Strafe gestellt hat. Und das gibt eigentlich keinen Notwendigkeit, so ein extra Gesetz zu machen. Und das ist neue Gesetz, das gibt sehr viel Spielraum diesen doch recht konservativen Staatsanwälten, die dann Leute auf Grundlage dieses Gesetzes verurteilen können, ohne wirklich Beweise führen zu müssen. Dann muss es noch die Rolle der Medien angesprochen werden. Die legitimieren gerade sehr stark diese militärische Besetzung von Rio de Janeiro. Und das ist besonders besorgniserregend in einer Zeit, wo Rio de Janeiro und Brasilien in der politischen Krise sind und eben eine Regierung an der Macht ist, die von nur sehr wenigen in der Bevölkerung überhaupt unterstützt wird. Und da ist mit dem Militär auf der Straße natürlich sehr besorgniserregend. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt auch eine kurze musikalische Pause. Wir sind nämlich schon wieder fast bei der Hälfte des Programms angelangt. Wir haben hier ein Lied Apertura Contagion Regressiva. Ich glaube auch ein Funk, möchte vielleicht Jackie gleich noch was dazu sagen. Und danach machen wir wieder weiter mit unserem Programm zu den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016. Eu faço a proposta de fazer uma intervenção musical, só um pequeno, 1 minuto e 20 segundos. Vamos tocar a música Apertura Contagion Regressiva. Jackie talvez depois pode comentar um pouquinho porque nós elegimos essa música e depois vamos continuar com o nosso programa aqui falando das Olimpíadas em Rio de Janeiro.
Contagem regressiva para o jogo, maior número de copos, medalha de caveirão. Recado desse prefeito é claro, periquito, um fracasso da militarização. vem bala, vem remoção. Porto Maravilha atende a quem? Sem hoje, amanhã, não tem sangue nos olhos pelo chão.
Abertura, contagem regressiva. Jaque, por que essa música? O que ela fala?
Isso. Então, essa música foi também, na verdade, uma indicação da Mariana, né? Eu achei super pertinente. É a abertura de uma minissérie de 4 episódios online, produzidos pelo pessoal do Justiça Global, em parceria com esse coletivo que é o Coro de Rato. E trata justamente sobre esses impactos negativos das Olimpíadas, né? Essa questão que não atende à população brasileira em si. Algo criado, um espetáculo criado simplesmente para quem é de fora. Então é legal que ela tenha uma crítica social assim contundente.
Also dieses Lied ist eine Miniserie von verschiedenen Organisationen, Justiça Global und dem Kollektiv Coro do Rato. Und das beschreibt so ein bisschen die negative Auswirkungen, die die Olympischen Spiele auf Rio de Janeiro haben und denunzieren diese Spiele eben als ein Event für die ein Großevent für internationale Gäste, aber nicht für die Bevölkerung von Rio de Janeiro selbst. Eu acho um exemplo também como essa imagem de uma cidade repressiva e tal é envolvida na arte, como agora na música. Outro exemplo, eu acho, uma exibição que o Rafuco estava fazendo lá no Rio e agora tem uma parceria com um evento aqui em Berlim, Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, a Nova Sociedade para Arte em Berlim. Você fez aí uma sátira em alemão,
uma sátira
sobre esses eventos que estão acontecendo lá no Brasil. Você colocou em diferentes souvenirs, né? Na verdade, quando eu vi essa primeira vez, eu vi isso nas redes sociais e não sabia se é uma parte de uma série de televisão, que é só um sátira mesmo de televisão, ou realmente existe, né? Eu estava no Rio depois, mas eu não sabia que isso realmente existia e não achei. Talvez você pode explicar um pouquinho qual é a proposta dessa exibição e como foi recebido e como está agora, como chegou em Berlim, ao fim, né? Genau. Noch kurz zur Übersetzung. Dieses Lied, das wir gespielt haben, ist im Prinzip eine Verarbeitung dieser repressiven Alltags in Rio de Janeiro in der Kunst. In diesem Fall Musik. Eine andere Verarbeitung ist eine Ausstellung, die Rafuco gemacht hat, so eine Anti-Souvenir-Shop, wo er Szenen aus diesem repressiven Alltag auf Hawaiianas gedruckt hat und noch auf andere Souvenirs sozusagen aufgemalt hat. Und ich habe das zuerst im Netz gesehen, ich glaube noch im vergangenen Jahr, in der vergangenen Jahres, also noch bevor ich im Februar in Rio war, und war nicht sicher, ob das Teil einer Comedy-Satire-Sendung im Internet ist oder im Fernsehen oder ob das wirklich existiert, aber sieht wohl so aus, denn gerade ist es Teil einer Ausstellung der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst in Berlin, und ich wollte jetzt Rafuco bitten, ob er das kurz erklären kann, was da der Hintergrund ist, wie das entstanden ist, wie die Reaktionen darauf waren und wo das gerade ist, wie es auch in Berlin angekommen ist.
Então, eu fiz essa exposição que chama Monstruário 2016. É uma vitrine das monstruosidades que acontecem no Rio de Janeiro. E eu fiz souvenirs com o lado ruim dos grandes eventos, o lado que não é mostrado. Então eu queria imprimir nos souvenirs as memórias que eu acho que a gente deve levar das Olimpíadas, que são as memórias da violência policial, da violência da cidade que remove as pessoas de suas casas, e especialmente da violência policial e a violência da mídia também, que oculta esses casos e que não dá a devida atenção para a violência policial. Übersetzt das kurz. Ich habe diese Ausstellung gemacht, das sind die Anti-Souvenirs. Es ist das Gegenteil von einem Souvenir. Das ist die Sachen, die wir erinnern sollen, aber die schlimmen Sachen, die in Rio passieren, während die Stadt für die Olympiaden sich vorbereitet. Und das ist eher also Polizeigewalt, also Flipflops mit Bildern von Polizeigewalt oder eine Tasse oder Geschirr mit der Logo von der militärischen Polizei und auch die Maskottchen. Da war so ein Traktor und noch ein Auto von der Polizei. E as reações foram muito variadas. Teve muita gente que apoiou, mas teve muita gente que achou inapropriado fazer uma exposição com objetos que retratam a dor do povo, em especial o povo negro. Apesar de não ser uma exposição sobre racismo, é uma exposição sobre violência policial. Não existe falar sobre violência policial no Rio e no Brasil sem passar pelo tema do racismo, uma vez que as vítimas dessa violência são, em sua maioria, homens, jovens e negros e moradores de favela. Então, não tem como falar de um tema sem falar do outro. Em respeito a essas críticas, eu retirei os objetos que retratavam vítimas. Então, no caso, as havaianas, que mostravam jovens sendo revistados pela polícia, ou um carrinho fuzilado pela polícia, e deixei só as peças que retratam a cara do Estado, a cara do governo e a cara de quem é o opressor nessa situação, na preparação das Olimpíadas. Also, viele Leute haben diese Ausstellung unterstützt, aber viele Leute waren auch damit beleidigt. Sie meinten, man sollte keine Kunst oder keine Parodie oder Satire über das Leiden der Menschen machen. Und es war keine Ausstellung über Rassismus, sondern eine Ausstellung besonders über Polizeigewalt. Aber wir können nicht über Polizeigewalt in Brasilien sprechen, ohne über Rassismus zu sprechen, weil die Opfer von der Polizei sind meistens schwarze Jungs. Und deswegen dieses Thema ist auch so gekommen mit meiner Ausstellung. Und ich habe mich entschieden, die Bilder von Opfern rauszunehmen, und ich lasse nur die Bilder von der Stadt, von der Regierung, also die Stücke, die zeigen, wie die Polizei gewalttätig ist, aber die zeigen kein Opfer von der Polizei.
E como você agora chegou com essa exposição em Berlim? Como fizemos um programa alemão-brasileiro, também seria legal como é agora essa cooperação e como é a recepção aqui. Se já abriu a exposição não faz uma semana e pode comentar talvez um pouco disso. Sim. Weil wir ja ein zweisprachiges Programm machen zwischen Deutschland und Brasilien, wäre es doch interessant zu hören, wie diese Ausstellung nach Berlin gekommen ist und wie dort die Reaktionen bisher waren.
A exposição está sendo organizada por um coletivo chamado Contexting Sports, e é um coletivo que ganhou um edital da NGBK para fazer uma exposição contestando a questão dos esportes, não só das Olimpíadas. Fala muito sobre gênero, uma perspectiva queer dos esportes, e eles viram o vídeo na internet e me chamaram para expor aqui. E como eu já ia estar em Berlim, então eu trouxe a exposição para cá. Die Ausstellung ist von einem Kollektiv organisiert, die heißen Contesting Sports. Da sind viele Leute, ich glaube 8 Leute, die sind aus verschiedenen Ländern. Und die haben das Video im Internet gesehen von meinem Laden und die wollten das hier zeigen, weil die Ausstellung ist mit 50 anderen Künstlern, fast 50. Es gibt Performances, Installationen, Videos und das ist eine Ausstellung, die Thema von der Ausstellung ist Sports, aber andere Perspektive von Sports und auch so kritische Perspektive über Sports. Und es geht auch um Geschlecht. Es gibt viele Kritik um das die Unterschied, wie die Sports werden behandelt, also werden gezeigt. Zum Beispiel Frauenfußball wird nicht im Fernsehen gezeigt. Die bekommen fast kaum Geld, besonders in Brasilien, also wo es viele gute Spielerinnen gibt. Naja, also die Ausstellung geht darum und mein Teil ist nur ein Teil dieser größeren Gruppe Ausstellung.
An dieser Stelle vielleicht auch der Hinweis noch kurz auf das Programm, das wir vor der Fußball-WM gemacht haben. Dort haben wir auch über Frauenfußball in Deutschland und Brasilien gesprochen. Aqui só pouco Ricardo. Antes da Copa 2014, nós, a Luísa participou também, acho, fizemos programa com uma jogadora aqui do SC Freiburg e falamos do futebol feminino aqui na Alemanha e no Brasil, né? Você lembra, Luísa? Agora, Jaque, pode continuar.
Ok. Não, então, eu queria fazer uma pergunta para o Rafuco, porque realmente essa exposição anti-souvenir, né, ela foi alvo de bastante polêmica, principalmente questionamentos vindos do movimento negro, né? Uhum. Eu queria saber se quando você pensou nessa exposição, pensou em todos os objetos que seriam expostos e tudo mais, se você sabia que isso poderia gerar uma polêmica ou não. Ou foi algo que você só percebeu realmente depois das críticas?
Die Frage an Rafuku ist jetzt, diese Ausstellung hat eben sehr viel Kritik hervorgerufen, wie er auch schon ausgeführt hat. Und Jackie würde gerne wissen, ob er sich das schon vorher gedacht hat, dass das polemisch sein könnte und dass dort auch Widerstand gegen diese Ausstellung entstehen könnte. Oder ob er auch mehr oder weniger davon überrascht war. Wann hat er das festgestellt, dass da vielleicht Leute auch verletzt werden könnten dadurch?
Eu achava que ia ter alguma polêmica, mas não nesse sentido, não com esse viés, assim. Eu continuo sem entender algumas críticas, mas eu respeito, porque se uma pessoa se diz ofendida com a obra, eu tenho que respeitar mais do que questionar. Mas eu não esperava que tivesse essa reação, porque é uma obra que visa denunciar o racismo das instituições, em especial da polícia. Então, ser classificado como aquilo que eu estava criticando foi um choque muito grande para mim, que eu realmente não esperava. Also, ich habe überhaupt nicht erwartet, diese Kritik von Collectives, die für Menschenrechte streiten, weil, also, das war nicht meine, wie heißt es?
Absicht oder Intention?
Absicht, ja, genau. Das war nicht meine Absicht. Ich wollte genau die Polizeigewalt und Rassismus von der Polizei zeigen. Und wenn die Leute gesagt haben, ich sei rassistisch, das war so ein Schock für mich. Und ich habe wirklich nicht erwartet. Bei mancher Kritik stimme ich nicht dazu, aber ich muss respektieren, wenn jemand sagt, der ist beleidigt bei meinem Kunst. Ich muss respektieren und das habe ich versucht zu machen jetzt ein bisschen. Ich habe ein bisschen die Ausstellung geändert, aber ich glaube immer noch an die Ausstellung als ein gutes Zeichen von was wir in Brasilien gerade haben. Und ich glaube, ich muss das immer noch zeigen und deswegen will ich die Ausstellung weitermachen. Eu disse também que eu ainda acredito no poder dessa instalação como denúncia das violações de direitos humanos que estão acontecendo no Brasil. Então, eu retirei os souvenirs que retratavam vítimas e deixei só a cara do Estado, a cara do opressor. E eu ainda acredito que essa exposição pode mostrar histórias que estão sendo esquecidas, histórias que não estão sendo contadas enquanto a cidade está se preparando para as Olimpíadas.
E eu queria... Quer falar, Fábio? Pode ir.
Eu queria mudar um pouco do tema de novo. Não sei se já que se você tinha algo nesse sentido de novo... Ou também que eu
já ia propor uma mudança também de tema.
Beleza. Esse caso emblemático do Vila Autódromo, isso é muito recitado também aqui na Alemanha, também muitos, como vocês já falaram, a mídia internacional focou bastante na Vila Autódromo também, mas a Mariana já mencionou alguns outros assuntos, outras comunidades, e eu gostaria de saber um pouquinho mais do que acontece mais além da Vila Autódromo. Eu estava em fevereiro em Rio de Janeiro e também percebi que tive muita atividade também de novo de milícias, o tráfico nas favelas, essa política da UPP e tudo é muito questionado, e eu não sei, que eu ia saber um pouquinho como esse sentido dessa pacificação, esse processo já falou 100%, ou como é agora essa situação justo antes do Olympias, que começa em algumas semanas só. Genau, ich würde jetzt auch gern den Fokus ein bisschen wechseln von Vila Autódromo. Wird auch sehr viel rezipiert hier in den deutschsprachigen Medien. Die haben es geschafft, eine Narrativ zu erzählen und haben sich einen Namen gemacht. Aber Mariana hat es vorhin auch schon erwähnt, es gibt auch noch andere Gebiete in Rio de Janeiro, die von den Olympischen Spielen betroffen sind. Und ich war ja im Februar in Rio de Janeiro und hatte dort immer wieder gehört, dass es sehr viel wieder Aktivitäten der Drogenbanden und so in Favelas gibt und diese Befriedungspolizei, diese Politik der UPPs mehr oder weniger gescheitert ist, und würde gern jetzt eben ein paar Wochen vor den Olympischen Spielen wissen, wie sie diese Situation einschätzt.
Quem fala?
Pode seguir, Mariana, se você tem algumas coisas para contar referente a esse...
Eu acho que o modelo da UPP ele foi questionado desde o início, principalmente quando a gente coloca no mapa, né, para poder localizar onde é que estão as UPPs, essas unidades de polícia nos territórios de favela, e a gente percebe que, como o nosso próprio secretário de segurança falou, que elas realmente formam um cinturão olímpico, né, protegendo a Zona Sul, e também a área portuária, que é agora alvo do projeto de revitalização Porto Maravilha, protegendo essas áreas turísticas do resto da cidade. E quando a gente pensa numa dimensão metropolitana, porque é importante falar que o Rio, a cidade do Rio de Janeiro, não é só o município do Rio, ela envolve mais outros 17 municípios, a gente vê que essa política ela foi fadada ao fracasso desde o início, com muitas facções criminosas simplesmente fugindo para outros municípios, principalmente a Baixada Fluminense.
Die UPP wurde von Anfang an kritisiert und wurde auch schon, wenn man sich die Karte anguckt von Rio de Janeiro und schaut, wo diese UPPs installiert wurden, dann spricht man in Brasilien auch von dem Olympischen Gürtel. Man kann dort ganz gut sehen, dass diese UPPs im Prinzip nur dazu eingerichtet wurde, die Zona Sur, also die Südzone, die auch touristisch relevant ist, von den Favelas zu isolieren, irgendwie dann in diesem Jargon halt zu schützen. Genauso die Hafenzone, dort sind die UPPs installiert worden, und man muss für den externen Beobachter wahrscheinlich sagen, dass Rio de Janeiro nicht nur aus der Gemeinde Rio besteht, sondern 17 weitere Gemeinden mit einschließt, und durch diese Installation der UPPs in eben diesen wenigen touristisch relevanten Favelas sozusagen, gab es erstmal nur eine Verschiebung, und ganz viele dieser Banden sind natürlich nicht verschwunden von heute auf morgen, sondern die sind halt abgewandert, vor allem in die Baixada Fluminense, in die Nordzone von Rio de Janeiro.
E aí é importante dizer também que uma das grandes críticas à UPP é justamente o fato de que a polícia entra nesses territórios, nas favelas, mas os serviços públicos e o poder público, assim, enquanto provedor de qualidade de vida, não entra, né? O que a gente vê também é que entra o mercado. Então, onde existia gato na energia, entra light, né? Mas, assim, a UPP ela não foi acompanhada de uma estrutura que pudesse garantir direitos à população das favelas. Então, muitas vezes, isso se traduziu numa grande letalidade da polícia contra as populações das favelas, principalmente, como o Rafuco já falou, os jovens, homens, negros e pobres das favelas.
Ein weiterer Punkt, den die Kritik der UPP gut verdeutlicht, ist, die Polizei ist zwar installiert worden in diesen Favelas, aber keine öffentlichen Dienstleistungen. Also es wurde keine ordentliche Kanalisation gemacht, es wurde keine ordentliche Stromversorgung hergestellt, es gab keine Gesundheitsversorgung, keine Bildungsangebote. Was reingedrungen ist mit der Polizei, ist der Markt. Also dass sich ein Gentrifizierungsprozess auch vonstatten ging, da eben Leute in die Favelas gezogen sind, die dann natürlich in diesem Raum Rio, der allgemein sehr überhitzt ist und sehr teuer, also die Preise sind überhitzt, dass die dann eben in die Favelas ausgewiesen sind und dort auch gewichen sind und dort eben auch Leute vertrieben haben. Und natürlich, dass diese Polizisten vor allem Repressionen gegen junge schwarze Männer gemacht haben, gegen die arme Bevölkerung in den Favelas.
Uma coisa que eu queria abordar também, acho que é mais direcionada para Mariana essa pergunta, com relação, a gente já está entrando, né, vamos entrar agora em agosto, nesse contexto de efetivamente os jogos acontecerem, mas a gente sabe que a situação do estado do Rio de Janeiro está, assim, terrível, né? Então a universidade do estado, enfim, os servidores estão em greves, né, os alunos estão há meses sem aula, a universidade está ficando num estado realmente de abandono e falta de cuidado, assim, muito grande. Professores, né, da rede pública de ensino também, sem receber o seu salário de forma integral. Enfim, uma série de problemas que a gente está vivenciando. Eu queria saber da Mariana o que ela acha que vai acontecer pós-Olimpíadas, né? Que a visão que a gente tem é que essa situação ela tende a piorar ainda mais pela falta de entrada de recurso, né, para dentro da Prefeitura do Rio, digamos assim, por parte da legislação que está amparando esse processo das Olimpíadas. Então, eu queria saber, Mariana, um panorama assim, futuro do que pode vir a acontecer aí no Rio de Janeiro no cenário pós-Olimpíada.
Jetzt gegen Ende der Sendung wollen wir nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. Also wir können heute sehen, dass die Situation im Staat Rio de Janeiro fatal ist. Also die Uni ist im Streik, öffentliche Dienstleistungen sind irgendwie mehr oder weniger verlassen, die Lehrer bekommen keinen regelmäßigen Lohn mehr bezahlt. Die Frage jetzt so ein bisschen an Mariana, was erwartest du nach den Olympischen Spielen? Was kann man dort für Prozesse in Rio de Janeiro erwarten?
Difícil fazer provisão. Mas, como eu estava dizendo, a calamidade pública que é decretada pelo governo do estado, ela acaba se tornando um símbolo do que é esse projeto olímpico, né? O governo federal acaba de aportar quase 3 bilhões de reais somente para a segurança das Olimpíadas. Quer dizer, dinheiro para a Olimpíada tem, para o estado do Rio e para a cidade, para os serviços públicos, não. E com certeza isso vai mudar de cara quando as Olimpíadas passarem. Eu acho que uma coisa que a gente deve chamar muita atenção é que a gestão da cidade mudou nesses anos de preparação para as Olimpíadas. A cidade se tornou muito mais privatizada, né? O Maracanã, que eu imagino que os alemães também conheçam ou já tenham ouvido falar, foi privatizado. Isso mudou a cara do Maracanã. As pessoas da classe popular, os mais pobres, têm muita dificuldade de acessar o Maracanã por conta do ingresso. E o próprio território da cidade foi privatizado, como é o caso do Porto Maravilha, que é uma área de 5 milhões de metros quadrados, que agora tem os seus serviços todos feitos por um consórcio privado. E isso é tão gritante que nem a prestação de contas, nem as metas para o para o alcance desses serviços são mais discutidos na Câmara, né, como aconteceu durante a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Simplesmente se tirou a área portuária da discussão do restante da cidade. E eu acho que nesse contexto de crise do governo que a gente vai ver é que esse modelo de parceria público-privada ele vai ser ainda mais utilizado e a cidade vai se tornar mais privatizada ainda. E isso significa uma redução dos nossos direitos sociais que foram adquiridos com muita luta.
Ja, Mariana stellt fest, dass es natürlich schwierig ist, Vorhersagen zu machen. Aber es ist klar, dass der Fokus der Politik bisher vor allem auf diesen Olympischen Spielen lag. Und so ein Beispiel dafür ist, dass die Bundesregierung vor kurzem 3 Billionen Reais springen lassen hat für die Olympischen Spiele. Das heißt, für die Spiele ist Geld da, für sonst allerdings für alles andere ist kein Geld mehr da. Was wir auf jeden Fall beobachten können, ist eine starke Privatisierung in der Stadt. Also ein Beispiel dafür ist das Maracanã, das Fußballstadion, das legendäre. Das wurde privatisiert und umgebaut. Jetzt gibt es dort sehr hohe Preise und die normale Bevölkerung, die arbeitende Bevölkerung, hat es sehr schwer, dort in Eintrittspreise zu bezahlen und Spiele zuzugucken. Ein anderes Beispiel ist dieser Porto Maravilla, also der Wunderhafen, der jetzt total neu reformiert wurde. Ein Riesenstadtgebiet, das einem privaten Konsortium zugeschlagen wurde. Und man sieht da auch, dass politisch gar nicht mehr diskutiert wird über diese Fläche. Das ist einfach Privatangelegenheit. Der Senat, also die Kammer in Rio de Janeiro, hat sich im Prinzip damit nicht mehr beschäftigt, weil das ja eben jetzt private Angelegenheit ist. Und was wir auf jeden Fall weiter schon in der Intensivierung beobachten konnten, sind diese Public-Private Partnerships, also die öffentlich-rechtlichen Kooperationen. Und die werden vermutlich auch unter der aktuellen Regierung noch verstärkt werden. Und ja, nach den Olympischen Spielen sieht sie auf jeden Fall viele sozialen Errungenschaften und öffentliche Güter in Gefahr, die mit viel Schweiß und Blut erkämpft wurden.
Eu queria só acrescentar também que é importante dizer, porque o meu infame prefeito vive dizendo que essa é a Olimpíada do poder privado, né, no sentido de que a maior parte dos recursos é privado, mas, por exemplo, o dinheiro público que é investido como pagamento desses contratos de parceria público-privada, eles não são contabilizados na matriz de responsabilidade da Olimpíada. Quando a gente começa a ver custos que não foram incluídos na matriz de responsabilidade, como até, por exemplo, desde isenção fiscal até arquibancada provisória, a gente vê que, na verdade, isso se inverte, né? Em vez de o poder público participar com apenas 30%, 40% do orçamento total, como diz o meu prefeito, na verdade, o poder público ele tem uma participação superior a 60%.
Genau, also der Präfekt, der infame Präfekt von Rio de Janeiro betont immer wieder, dass ja der Hauptteil der Investitionen für die Olympischen Spiele von privaten Geldgebern aufgebracht werden würden. Aber diese öffentlichen Ausgaben, die in diesen Public-Private Partnerships gezahlt werden, tauchen in kaum einer Statistik auf. Die sind nicht sichtbar gemacht, die werden versucht und unter den Tisch gefallen, also dass sie eben nicht öffentlich diskutiert werden, die sind in keiner Abrechnung, nachher tauchen die auf und das ist natürlich ein Unding und von dem her ist diese Behauptung, dass es vor allem private Gelder diese Olympischen Spiele bezahlen, nicht wahr, beziehungsweise die realen Fakten werden dort verschleiert. Acho que também já estamos mais ou menos no final da emissão, já estamos com quase uma hora. Temos que terminar o programa para hoje. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos convidados e vamos seguir em contato e em agosto, setembro, talvez fazer mais um programa que aborda os desenvolvimentos no Rio de Janeiro, mesmo durante a Copa ou depois. Vamos ver se essas previsões difícil, que a Mariana já falou que é difícil olhar para o futuro, mas vamos ver o que acontece no Rio de Janeiro durante e depois dessas Olimpíadas. Aqui na Alemanha estamos fazendo um blog também, onde queremos juntar as informações em alemão para as pessoas que não podem ler português, e esse programa também vai se juntar nesse blog. Muito obrigado a todos e a gente se fala mais tarde, fica em contato. Vielen Dank an alle nochmal für die Teilnahme an diesem Programm. Wir sind schon am Ende. Wir machen von der Cobra aus auch einen Blog, olympia.kooperation-brasilien.org, und findet ihr auch direkt auf der Startseite. Dort werden wir auf Deutsch informieren über die Vorkommnisse während den Olympischen Spielen und jetzt im Vorfeld noch. Und ich denke mal, dass wir in einem der nächsten Monaten wahrscheinlich nochmal ein Programm zu den Olympischen Spielen machen und schauen, was dann wirklich in Rio passiert bzw. passiert ist. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und ja, nochmal vielen Dank an alle, die an dem Programm teilgenommen haben. Muito obrigado a todos.
Obrigada, gente. Também, principalmente a Mariana e ao Rafuco, também pela disponibilidade.
Vielen Dank an
dich. Obrigada pela oportunidade, gente. Foi muito legal conversar com vocês.
Ja, vielen Dank.
Ótimo, muito bom.
Bis die nächste. Até a próxima.
Até mais um café.
Tchau, até mais.